Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
Nehmen wir auf.
Ja. Hey Manu, einen wunderbaren guten Morgen aus dem Homeoffice.
Ja.
Sieht irgendwie wieder verdammt trocken aus bei dir. Du hast keinen Kaffee am Start.
Ja, das ist eben, weil ich direkt vom Bahnhof komme und unterwegs keine Gelegenheit gefunden habe, um mir noch einen Kaffee reinzuziehen.
Ah, du, ich wäre ja einfach zu spät gekommen zu unserem Meeting. Und zwar nicht, weil ich irgendwie einen weiten Weg hatte. Ich hocke ja wirklich daheim bei mir in der Stube. Aber ich habe heute Morgen ein aufwühlendes E-Mail bekommen, Manu.
Oh nein.
Und zwar hat mir jemand von meiner eigenen E-Mail-Adresse, also zhref.ch, okay, geschrieben. Also von der alten allerdings, zh.ref.ch.
Okay.
Hallo, wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich Ihnen eine E-Mail von Ihrem Konto gesendet. Und das heisst jetzt, die Person hat vollen Zugriff auf mein Konto und hat mich also gefilmt, wo ich bin grusige Seiten anschauen war, auf der einen Hälfte mehr, auf der anderen ein Video. Aber es ist eine sehr gnädige Person. Ich kann ihr einfach 1000 US-Dollars als Bitcoins überweisen. Hey, und weißt du, was wird die denn machen, die Person?
Wird alles löschen.
Die wird denen alles löschen und sich nie mehr melden.
Das ist aber mega nett. Das finde ich jetzt fair.
Das finde ich jetzt wirklich, oder?
Das ist super, fair. Oder? Und hast du die Videos schon angeschaut?
Hey, die Videos hat die Person eben gar nicht mitgeschickt. Ich finde das auch noch gut, weil sonst fängt jemand anders ab und will auch noch 1000 US-Dollar in Bitcoins. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert gewesen, wie überweise ich die 1000 Dollar. Aber auch für das hat mir der Mensch eine super Anweisung geschickt. Hat nämlich einfach geschrieben, wenn Sie nicht wissen, wie das geht, schreiben Sie an Google Bitcoin kaufen.
Ja gut, dann steht ja deiner völligen Reinwäschung nichts mehr im Weg eigentlich.
Genau.
Aber
genau.
Die Frage ist ja gleich jetzt, wie, also ich finde es jetzt noch so halb amüsant, weil die Frage ist ja gleich, wie der jetzt dir eine Mail geschrieben hat von deiner Mailadresse aus.
Ist es? Ja, der hat einfach irgend so ein scheiß Trash-Konto genommen, wo er hat können meine E-Mail-Adresse quasi eingeben. Das ist nicht wirklich von meinem Account.
Ja,
er läuft ja gar nicht mehr.
Ja. Ja.
Und darum bin ich eben auch gar nicht ganz sicher, was auf diesen Videos drauf ist.
Ja, ich
ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist so, dass es irgendwie die Zoom-Gespräche sind mit dir und das rausgeschnitten ist, also das quasi, was wir nie veröffentlicht haben, wäre ich dann da drauf.
Aha, ja gut, das wär allerdings dann schon fast wieder 1000 Dollar wert, oder?
möchtest du dich beteiligen, Mann? Möchtest du dich beteiligen? Und weißt du, wie das geht mit Bitcoins?
nein, voll nicht. Aber ich finde es interessant, was da alles probiert wird. Das ist ja, das ist wie so dein...
Jetzt ernsthaft, ich habe mir überlegt, nehmen wir jetzt an, ich wäre irgendwie ein Rentner, wo tatsächlich ab und zu irgendwie Pornos schaut und seine Kamera nicht abdeckt, oder?
Ja, ja.
Und dann wäre ich jetzt vielleicht huere nervös und hat einen scheiß Start im Tag.
Sicher. Das ist ganz ähnlich wie die nigerianischen Fürsten, die irgendwie ihr Erbe nicht loswerden und mir dann schreiben, dass sie sich eigentlich nur meine Kontoangaben schicken und dann werden sie...
Bei mir melden sich immer so französische Frauen kurz vor ihrem Ableben, die das gerne möchten machen. Vielleicht hat das etwas mit unserem Internetverlauf zu tun, wer weiß. Nigerianische Fürst oder französische Rentnerin.
Okay, ja, no comment there. Ja, und sonst?
Hey,
Stefan?
Ja, sonst muss ich einfach sagen, verfolge ich im Moment einen spannenden Zweikampf zwischen Peter Sloterdijk und Manuel Schmid. Bei uns auf Google Analytics. Das ist ja Wahnsinn, Manu, wie du zu einer Berühmtheit geworden bist über das Wochenende. Ich habe das mal ein bisschen angeschaut für dich, damit du das so ungefähr kannst einschätzen. Wir haben also unfassbar viele Seitenzugriff. Und also in den letzten 7 Tagen, Manu,
ja,
in den letzten 7 Tagen ist deine Seite Autor Manuel Schmid 734 Mal gesucht worden bei uns auf der Website.
Okay, geil. Siehst
du? Ja, also du bist absolut famous. Man kann also sagen, dein Personenprofil hat im Moment ähnlich viel Zugriff pro Minute wie das Interview mit dem Peter Sloterdijk, das Johanna geführt hat.
Ja, da bin ich natürlich gebauchpinselt. Und du siehst, ich bin nicht einmal eitel genug, dass ich das selber überprüft hätte. Oder ich lasse mir das jetzt von dir.
Du nicht so, als wäre es fehlende Eitelkeit. Du hast es einfach noch nicht geschafft, dich bei Google Analytics anzumelden.
So ein Wichser. Ja, ich glaube.
Es stimmt aber. Es interessiert dich nämlich eigentlich am Brennen.
Ich zähle einfach darauf, dass du mir das erzählst, weißt?
Genau.
Ja, so geil.
Hey, aber jetzt so, wo im Fernsehen bist du gekommen, oder? Am Wochenende.
Ja.
Muss man jetzt vielleicht mal so ein bisschen Tonalität wechseln. Ist das sehr ein ernstes Thema gewesen? Du hast von einem schweren Autounfall erzählt, wo du hast als Kind mit deiner Familie. Und auch so, wie das mit deiner Vorstellung von Glück oder einem Recht auf Unglücklichsein zusammenhängt, hast du da Feedbacks bekommen?
Hey, mega viel. Ich war irgendwie gar nicht vorbereitet darauf. Ich habe mir das nicht so überlegt, dass so eine Sendung auch wahnsinnig viele Reaktionen auslöst. Also ich habe von überall und zwar auch von allen Phasen von meinem Leben Rückmeldungen bekommen von Leuten, also von den Eltern von Schulfreunden aus der Primarschulzeit oder so, von Leuten aus, also wirklich aus Schaffhausen und aus Basel und wo auch immer ich war. Eigentlich sehr ermutigend. Also viele Leute, wo ich schon Jahre keinen Kontakt mehr hatte, die gesagt haben, ich habe dich gesehen im Fernsehen und so und ich war bewegt oder es hat mich irgendwie angesprochen und so. Es war eigentlich recht cool gewesen. Und dann auch ganz viele E-Mails. Ich glaube, dass so Zuschauerschaft von Fenster zum Sonntag, das ist halt schon wirklich, sind noch die Generationen, die wirklich noch E-Mails schreiben, oder? Die haben dann das, haben irgendwie die E-Mail-Adresse rausgesucht und mir dann geschrieben. Und
Das sind sicher all die da ständig jetzt eben irgendwie die sind, googeln, dann haben bei uns deine E-Mail-Adresse gefunden und die geschrieben.
Exakt. Haben. Also ich erkläre es mir auch so. Ganz herzige E-Mails auch von Leuten irgendwie aus dem Pflegeheim oder so, wo mir geschrieben haben, sie sind jetzt da irgendwo im Bernbiet und sie können das gut nachvollziehen und sie hätten auch kein einfaches Leben gehabt und so. Mega herzige Mails und so. Und natürlich auch viel von jüngeren Leuten, die das gesehen haben und so. Ich bin eigentlich recht ermutigt gewesen, aber ich bin eigentlich das Wochenende ein bisschen mit Korrespondenz beschäftigt gewesen, um all diesen Leuten zurückzuschreiben und zu sagen, hey, danke und so.
Oh, krass.
Ja, ja.
Okay. Nein, ich habe gemerkt, also so der Rudi Josuran hat ja endramigs kurze Fragen gestellt und die dann reden. Das ist ja etwas, was ich bis jetzt noch nie ausprobiert habe. Also, weißt du, quasi dir auch ein bisschen Raum zu geben, dass du etwas kannst erzählen kannst. Aber es ist gar nicht schlecht rausgekommen,
ja, jetzt wie jetzt. Ja, siehst du, es könnte ja auch eine Ermutigung sein für dich, so im Sinne
genau.
von. Ja. Genau,
das würde meinen Job wahnsinnig vereinfachen, oder?
Ah, meinst du sogar, ja?
Ja.
Nein, du hast du hast so ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis. Ich bin doch, das weißt du nicht, aber als ich angestellt worden bin, hat man mir gesagt, also von deinen Vorgesetzten aus, hat man mir gesagt, der Stefan braucht einfach einen Stichwortgeber. Der braucht einen, der ihm so ein Fleisch hinwirft. Und dann kann er ein bisschen referieren, wie die Leute Angst hatten, dass du das sonst alles bei ihnen im Büro loswirst. Oder haben sie gefunden, er braucht irgendwie eine Plattform.
Also eigentlich hocke ich auf einem geschützten Arbeitsplatz, den man eingerichtet hat. Und man hat einfach gesagt, hey komm, wir sagen ihm, er macht Podcasts.
Ja, genau.
Dann kann er es dort erzählen
und dann ist es ein Mitteilungsbedürfnis. Nein, ich finde das super, ich habe da sofort mitgemacht.
Nein, ich habe das im Fall jetzt ohne Scheiß. Ich habe es wirklich noch berührend gefunden, was du erzählt hast und wie du es erzählt hast. Ich habe nachher dann auch gesehen auf Facebook, dass Leute geschrieben haben, hey, Mann, das habe ich gar nicht gewusst und so.
Ja.
Also das war für dich neu gewesen und das war für dich sehr, sehr einschneidend gewesen. Vielleicht solltest du schnell noch mit zwei, drei Sätzen sagen, um was es geht.
Ich habe eine Geschichte erzählt von dem Autounfall, den wir als Familie erlebt haben, wo ich noch sehr jung war, also noch nicht mal Teenager, 10, 11 Jahre alt. Und wir sind mit der Familie auf dem Weg in die Skiferien abgestürzt, wirklich mit dem Auto einen Steilhang ab. Mein Bruder, der nur 1,5 Jahre jünger ist wie ich, war auch dabei gewesen. Meine Schwester, die ist 10 Jahre jünger oder 9,5 Jahre jünger, war auch dabei gewesen. mein Bruder ist sehr schwer verletzt worden, Schädel-Hirntrauma mit Langzeitfolgen. Und ich bin auch schwer verletzt worden, einfach körperlich am Bein. Mir hat das Bein praktisch abgerissen bei dem Unfall. Das ist eine langwierige Operationsgeschichte, die dann gefolgt hat. Ja, und das habe ich erzählt. Das ist eigentlich schon, hat schon noch ein bisschen Mut gekostet, ehrlich gesagt, um das Ganze zu teilen. Weil, also nicht, dass ich jetzt nicht bereitwillig Auskunft würde geben, wenn jemand mich fragt oder so. Die Geschichte, die ist jetzt, also ich habe die schon ganz oft erzählt, aber man macht sich ja gleich auch irgendwie verletzlich, wenn man so etwas erzählt und teilt. Und das ist jetzt doch eine Art von Öffentlichkeit, die ich sonst jetzt nicht unbedingt habe. Oder wenn ich, selbst wenn ich es jetzt in einer Predigt oder so erzählt habe, hat das natürlich nicht die Audience und die Streuwirkung, wie jetzt so ein Interview bei Fenster zum Sonntag. Von dem her hat es noch Mut gekostet und ich bin dann aber eigentlich, ich habe es gestern dann angeschaut mit der Familie, es war so ein bisschen awkward gewesen irgendwie, um es mit der Familie zu schauen, aber auch herzig und die Kinder sind da mega mitgegangen und
okay.
Ja. Und ich finde, sie haben es dann auch wirklich gut. Ich habe ja 3/4 Stunde geschwätzt mit ihm, weißt, die haben das jetzt auf einen guten Drittel zusammengekürzt und ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass dann manchmal vielleicht die Sachen nicht drin sind, die man besonders wichtig oder gut gefunden hat und so. Und
das ich habe es gut gefunden, hast du am Anfang das vom RefLab auch erzählt und das immer wieder erwähnt?
Schon, gell? Ja, also ich habe ja auch darauf bestanden, dass das RefLab-Signet hinten sichtbar ist.
Aber jetzt, ja, eben genau, das wollte ich gerade sagen, das RefLab-Signet hinten ist die ganze Zeit sichtbar. Hey, und unser Büro sieht ja aus wie ein fucking Luxuspalast.
Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Oder es sieht riesig aus, der Kaffee-Ecke.
Ja, sieht riesig.
Ich meine, das ist ja nur der kleine Ecke dort hinten.
Ja.
Und der sieht aber irgendwie auf ihrer Aufnahme so aus, als wären wir die absoluten Luxus-Chicks dort.
Ja, es hat schon ein bisschen den Eindruck gemacht. Gell? Aber ich habe insgesamt dann gefunden, ich habe das Interview mit gutem Gewissen können auf Arbeitszeit nehmen, oder?
Es hat schon Sinn gemacht. Hey, und was krass war, die haben dich ja geschminkt. Du hast ja irgendwie 10 Jahre jünger ausgesehen als heute Morgen.
Ja gut, also irgendwie.
Du hast jemanden ausgesehen wie 30.
Ja, nein. Also ich finde.
Also wie ein fitte 30-Jähriger mit reiner Haut und allem.
Also so wie ich nie 30 war, meinst du? Ja. Also ich würde es mal so sagen, unsere Tochter war ganz schockiert. Die hat gesagt, du bist ja kreidebleich, oder? Ich glaube, sie haben. Ja,
nein, das kannst du nicht sagen.
Mal, sie jetzt irgendwie vom Color Grading, habe ich das Gefühl gehabt, habe ich schon sehr einen bleichen Eindruck gemacht.
Deine Tochter hat sich Sorgen gemacht, wie deine ganzen Alkoholrötungen weg waren im Gesicht. Papi, das bist nicht du.
Das bist gar nicht du.
Was ist so das? Würde der Papi aussehen, wenn er nicht jeden
umbringt. Ja, genau. Apropos Alkohol, gell? Ich habe ja eine Grossbestellung gemacht, weil bei uns daheim der Whisky ausgegangen ist. Und dann habe ich das noch nie gemacht in meinem Leben, aber ich habe dann wirklich gefunden, jetzt kaufe ich mal ein paar Flaschen ein, dass man wieder ein bisschen vergleichen kann und ein bisschen abwechseln kann. Da habe ich irgendwie etwa 7 oder 8 Flaschen Whisky bestellt, oder?
Wow.
Und das ist bei so einem Versand, der nur auf Deutschland liefert. Da habe ich es zum Freund auf Deutschland bestellen müssen. Und das war vor ein paar Wochen gewesen. Und jetzt habe ich wirklich ein Problem, jetzt bringe ich den Schnaps nicht über die Grenze, weißt?
Ja, klar.
Ich darf nicht überfahren und wenn ich überfahre, darf ich nur eine Flasche pro Fahrt mitnehmen, oder? Also
du hockst auf dem Trocknen.
Ich hocke auf dem Trocknen und der Freund in Deutschland tut mich die ganze Zeit teasern und sagt, ja, so lang bleiben die nicht mehr zu, die Flaschen. Ich hocke da nicht monatelang auf.
Oh je. Ja gut, also wenn der Daniel Koch recht hat, ich weiß nicht, hast du gesehen heute Morgen?
Nein.
Der Typ hat ja wirklich ein Problem. Oder? Es gibt ja Menschen, die werden pensioniert und werden echt noch gebraucht und sagen dann ab und zu etwas. Aber er wird gar nicht gebraucht und sagt trotzdem ständig etwas. Jetzt alle Expertinnen und Experten sind ja im Moment super vorsichtig und sagen so, hey, passet auf, neue Virus-Mutation könnte gefährlich werden, könnte uns noch lange beschäftigen und so. Daniel Koch weiss es besser, steht her und sagt, nein. Freunde, im Sommer ist das vorbei. Echt jetzt? Und also das heisst, spätestens im Sommer kannst du wieder Whisky trinken. Allerdings ist das jetzt auch nicht so geil, weil ich finde, Whisky ist, also mindestens für mich ist das kein Sommergetränk. Mm. Ich finde, Gin Tonic ist ein Sommergetränk,
ja, das
aber Whisky ist für mich wirklich so etwas, was in die kalte Jahreszeit gehört.
Passt schon besser.
Was trinkst du gerne für Whisky? So Single Malts oder?
Ja schon, aber ich habe jetzt eben, so die ganzen Bourbon, das sind ja jetzt nicht unbedingt, also sagen wir mal im Ruf nach, sind das jetzt nicht die hochwertigsten, oder es gibt natürlich auch sensationelle Bourbon und so, aber normalerweise, so, wenn man an Whisky denkt, dann denkt man eben so an die, weiß auch nicht, an die schottischen oder japanischen oder was auch nicht, Single Malt. Mhm. Aber Bourbon habe ich auch sau gern. Ich habe so eine amerikanischen Produzent entdeckt, da probiere ich jetzt so ein bisschen durch Sortiment durch. Aber eben, du hast schon recht, oder? Im Hochsommer ist Whisky jetzt nicht unbedingt das Getränk der Wahl, oder? Ja. Vor allem will ich es nicht mit Eis nehmen, oder? Die Amerikaner nehmen es ja dann mit Eis, oder? Die
On the rocks.
Ja. Und das ist aber, glaube ich, eigentlich für Whisky-Kenner in unserem Breitengrad ist das eher ein Todsünde, oder?
Also, gell, so, wir haben ja etwas ganz Analoges. Das ist ja das Eiswasser quasi, wo man zufügen kann.
Ja.
Weißt du, das kennst du ja vielleicht so aus Irland, das kleine Kännli. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Milchkännli, das man zum Kaffee gibt. Einfach noch ein bisschen kleiner.
Ja.
Und dort kann man ja so sehr kaltes Wasser drin tun und dann das nachher so am Whisky stufenweise zufügen.
Ah, ja. Ja, ich kenne das mit den Pipetten, wenn man jetzt irgendwie einen from the barrel oder so, einen, wo direkt vom Fass mit 50 oder 55 Volumenprozent, also man dem mit den Pipetten so ein bisschen Wasser hinzufügt, oder? Ach du, ich komme gerade Durst über, Stefan, wir müssen über etwas anderes reden, es ist noch morgen früh.
Ja, genau. Hey, jetzt, wo du beschäftigt bist und dir irgendwie sämtliche Altersheim-Fanpost geschickt über das Wochenende, hast du dich dort auf den sozialen Medien ein bisschen ruhiger können verhalten? Oder hast du trotzdem wieder irgendwie für eine Ekla müssen
sorgen?
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt.
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, etwas zu teilen, habe dann einen Artikel kommentiert, zwar nicht teilt, aber kommentiert von der Zeit. Und das ist,
ja, das ist aber unverdächtig. Die Zeit ist kein Problem.
Ja, habe ich auch gefunden, aber es ist eben nicht so gut gekommen. Es ist irgendwie, es hat mich schon gereizt, aber ich habe dann plötzlich gedacht, Manuel Bisweise, jetzt kommt dann das Interview bei Fenster zum Sonntag. Wenn ich jetzt etwas poste, wo die Leute aufregt, dann gehen alle schauen, was ist das für ein Typ. Und dann gibt es irgendwie so Mixed Signals, oder? Aber es war ein Artikel gewesen über, ich habe den eben noch spannend gefunden. Der hat einen Typ geschrieben, ich kenne den Autor nicht, aber hat in der Zeit geschrieben, dass eigentlich Männer bei der Covid-Impfung müssen bevorzugt behandelt werden, weil statistisch erwiesen ist, und er hat das dann auch beleidigt, ich habe das relativ glaubwürdig gefunden auf den ersten Blick, weil statistisch erwiesen ist, dass Männer signifikant häufiger schwere Verläufe haben bei Covid-Erkrankung. Mhm. Und dass man eigentlich den Gender-Aspekt, also den Geschlechtsaspekt bei diesen Covid-Analysen immer strategisch vernachlässigt hat. Und hat sich dann dafür stark gemacht, dass man das jetzt mal einberechnet und dass man und so. Und dann, das Spannende war einfach, dass innerhalb von wenigen Stunden hat der Artikel von der Zeit hat einfach hunderte von Kommentaren gehabt. Also wirklich 600-700 Kommentare. Und die Leute haben ihr ein Abo gekündigt und sind komplett am überbeissen gewesen, am hyperventilieren, weil es jemand gewagt hat, Männer in irgendeiner bestimmten Hinsicht als unterprivilegiert oder als benachteiligt zu bezeichnen. Und dann habe ich eben einen Kommentar zu dem gemacht und habe gesagt, ich fände es interessant. Oh, ja, eben doof, siehst du, doof. Pfui, Manuel, lerne mal etwas. Ich habe dann eben gesagt, ich fände es interessant, die Diskussion auf der Meta-Ebene, dass es offenbar nicht möglich ist oder nicht, dass das gesellschaftlich Gräben so zugeschüttet oder so zugespitzt sind, dass es nicht mehr möglich ist, Männer in irgendeiner Hinsicht als benachteiligt zu bezeichnen, ohne dass einfach der Shitstorm losbricht und jetzt die Kommentare, weißt du, ah, die
weißen alten Männer ich machen. Ich kenne dich so gut, dass ich weiss, dass du nachher wirklich bist dort gesessen und die das einfach so ein bisschen erstaunt hat und du hast gedacht, das ist ja jetzt schon noch eigenartig. Vielleicht sollte ich mal sagen, dass ich das eigenartig finde und dann gibt es sicher eine gute Diskussion darüber. Und ich meine, in Wirklichkeit oder, hat der Ralf Bönt einen Artikel geschrieben, der heisst «Männer first». Und es sind auf dem Titelbild, ich habe es jetzt eben ganz schnell gegoogelt, Mann. Auf dem Titelbild ist Ärztin, die eine Frau gerade impfen will. Und das Ding heisst «Männer first» von einem Autor, der bekannt worden ist mit dem Buch «Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann». Und dann stelle ich mir so vor, weißt, wie der herzige Mann daheim hockt und so denkt, oh, das ist jetzt aber noch eigenartig, das sind ja alle drei irgendwie im roten Bereich. Muss ich mal fragen, was eigentlich los ist da?
Aber ist das denn, ich glaube, das war nicht der Artikel, wo ich mich darauf bezogen habe. Aber Ralf Bönt
heisst doch, also «Männer first». Corona-Impfung. Die Zahlen sind eindeutig. Frauen sind durch Corona weniger gefährdet. Sie sollten deshalb etwas später geimpft werden. Doch niemand scheint darüber sprechen zu wollen.
Ja, weißt du. Ist nicht der gewesen? Ich glaube, es ist nochmal ein anderer, aber ich muss. Aber egal. Das Problem bei mir ist vielleicht ein bisschen. Aber ich stand da auf eine Art auch dazu. Ich schaue, gang dann nicht immer recherchieren, was ist das für ein Typ, der das geschrieben hat und ist das quasi schon per Definition eine Persona non grata und so, sondern.
Nein, aber das meine ich gar nicht.
Ja, aber das wird mir oft, oft läuft es so, ja. Weißt du, Kommentare laufen so, ja, schau mal, was das für ein Typ ist, das ist irgendein so ein Machismo, Vollidiot und so, und dann ist quasi, mich interessiert, was einer schreibt und was für Argumente das er vorbringt. Ich kann nicht jedes Mal recherchieren, aber das ist mir beim Lisa Eckhardt-Beitrag ja auch schon zum Problem geworden, oder? Ich kann dann, manchmal fehlt mir dann ein bisschen, oder manchmal interessiere mich dann zu wenig für den Kontext vielleicht.
Nein, weißt, ich finde auch so, wie die Zeit jetzt das aufbereitet hat, einfach sehr, sehr plakativ. Also, dass jetzt so ein Beitrag der Titel ist, «Männer first». Und dann muss man ja schon auch sagen, also, weißt, ich stelle mir jetzt wie vor, es wäre jetzt andersrum, oder? Also, nehmen wir jetzt an, wir würden herausfinden, Frauen sind gefährdeter und jetzt kommt irgendwie ein Artikel «Women first». Das stimmt, dass ich es nicht gleich stossend fände im ersten Moment, ja. Aber ich fände es natürlich gleich wahnsinnig dumm. Weil, also nach allem, was man ja bis jetzt weiss, gibt es irgendwie doch noch einen recht grossen Unterschied zwischen einem 18-jährigen Mann und einem 87-jährigen Mann, was Gefährdung angeht durch Covid.
Ja, ja.
Und irgendwie könnte man ja sagen, der grössere Gap jetzt wahrscheinlich als Mädchen und Buben ist bei diesem Thema wahrscheinlich das Alter. Und dann ist so eher die Frage, impfen wir jetzt zuerst die älteren Leute in der Bevölkerung oder die jüngeren Leute? Und höchstwahrscheinlich ist dort die Korrelation zu einer Gefährdung grösser als zwischen Mädchen und Buben, oder?
Ja, ja, aber weißt du, also, es ist ja nicht ein durchwegs blöden Artikel. Er wägt ja dann so Faktoren auch ab und so und tut Altersgruppen berücksichtigen und so. Es ist tatsächlich der Artikel, wo du, ich habe es jetzt nachgeschaut.
Eben, gell?
Es ist der «Männer first», ja, ja.
Und da, «Männer first» ist auch einfach ein Titel,
ja, ja,
der garantiert gewünscht, oder?
Ja, genau. Nein, der ist einfach auf Provokation angelegt, oder? Und manchmal gefallen mir halt dann einmal vielleicht so kontraintuitive Sachen irgendwie noch, weil ich es interessant finde, wenn Leute einmal einen völlig anderen Winkel einnehmen. Aber das mag es jetzt da wirklich
überhaupt nicht leiden. Ich habe das Gefühl, dass solche Artikel dein Methadon sind für deine schlimme Drogenabhängigkeit, die eigentlich Roger Köppel heisst.
Ja, aber ich habe mich ja vom Köppel losgesagt.
Eben, und ich glaube, das ist jetzt deine Ersatzdroge.
Aha, meinst du? Ja.
Ja, das so. Ja, vielleicht.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber einen Weg, sage ich mal, ich finde es einfach bemerkenswert und ich finde es auch irgendwie ein bisschen traurig, dass wirklich jetzt bei so einem Thema einfach die Objektivität und die Diskussionskultur komplett verloren geht, weißt? Dass man gar nicht bereit ist, jetzt auf Ich meine, man kann das ja auch einfach ignorieren. Jeden ist ja frei, den Titel gesehen und sagen, ja gut, das ist ein Wichser, muss ich nicht lesen, das ist dämlich und so, da beschäftige ich mich gar nicht damit. Aber wenn du dann kommentierst, dann musst du doch irgendwie ein bisschen mehr können vorbringen, als einfach sagen, ein weisser Mann macht eins auf Opferrolle und so, ich kündige mein Abo. Dann denke ich, ja, also, dann müsstest du doch irgendwie können, jetzt eingehen darauf, ja, Was ist jetzt mit diesen Argumenten, die er vorbringt? Warum ist das nicht angemessen, um sie so zu stricken? Warum hat er Beobachtungen unterschlagen oder so? Zum Beispiel könnte man sagen, ja, das ganze Pflegepersonal ist zu 80% weiblich oder so. Also macht es Sinn, dass man die zuerst impft und so. Das ist ja völlig legitim, so eine Überlegung, oder? Aber das auf dieser Ebene wird gar nicht diskutiert, sondern es wird gerade sofort... Es hat einen gewagt, Männer als benachteiligt darzustellen in einer bestimmten Hinsicht, kreuzigt ihn. Weißt?
Und okay. Aber ich glaube wirklich, das passt so zu einer ganz grundsätzlichen Stimmung, wo wir im Moment alle ein bisschen drin sind, dass wir nicht mehr wirklich Argumente austauscht werden oder man offen über etwas diskutiert, sondern dass man sich so wie in rivalisierenden Gangs organisiert hat, wo es Sachen gibt, die man darf sagen, Sachen, die man nicht darf sagen und je nachdem, was du wählst oder welche Themen dich interessieren, bist du schon nicht mehr zugeordnet.
Exakt.
Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich eine ganz bestimmte Art von Diskursstrategie, schaut mal, ich habe eine Beobachtung gemacht. Ganz viele Verbrechen werden von Leuten mit Migrationshintergrund verübt. Was könnte das jetzt bedeuten für die oder?
Ja.
Also so quasi so das Scheinobjektive, wo man überall wieder findet. Also da die hochverehrte Dr. Daniele Ganser, oder? Wo mir ja wahnsinnig auf den Sack geht. Wo ich übrigens finde, die NZZ hat einen ganz tollen Artikel gebracht darüber. Wie gefährlich der Scheiß eigentlich ist, den der Typ gemacht
hat. Ja, ich habe den auch gelesen. Ich bin ja kein ganzer Fan, gell? Nur, dass es
Ja,
das weißt du. Ich bin kein ganzer Fan.
Du wolltest den die ganze Zeit einladen und interviewen und so.
Ja, das ist aber etwas anderes.
Ja, also komm. Nein, eben, also auf jeden Fall ist das natürlich wie die Kehrseite jetzt von dem, was ich vorher gesagt habe, dass man sich nicht mehr auf eine Diskussion einlässt, ist aber auch, dass es einfach ganz viele manipulative Säcke gibt, wo eigentlich der Anspruch, dass man über alles muss können offen reden, nachher ständig so ausnutzen, dass sie permanent den Diskurs und das, was man da drin kann sagen und das, was man als selbstverständlich anschaut, verschieben.
Ja.
Und das machen sie ja relativ geschickt so mit Fragen, die sie einfach mal aufwerfen und stellen. Und so, grundsätzlich überlegen, oder? Und das ist jetzt natürlich, also eben, ich habe jetzt nicht den ganzen Artikel gelesen, ich habe jetzt das einfach gegoogelt und das Vorwort angeschaut. Ich lese es nachher noch, ich verspreche es, Manu. aber das tönt schon wieder sehr nach dem, oder? So eine Provokation, die einfach alles wieder ein bisschen überschiebt.
Ja, aber...
Ich weiß, sonst könnte man ja einfach fragen, du, welche Leute sind eigentlich besonders gefährdet und wenn wir zuerst die besonders Gefährdeten impfen oder wenn wir eine Herdenimmunität erreichen durch das, dass wir alle anderen impfen, wie die vielleicht weniger Komplikationen
hätten. Ja, und das ist natürlich, der Autor ist auch einer, der offensichtlich sich ein bisschen spezialisiert hat auf die ganzen Männerthemen und wo dann halt der Aspekt, dass Gender... Geschlecht bei diesen ganzen Fragen nach Impfpriorität bis jetzt strategisch keine Rolle gespielt hat. Diesen Aspekt hebt er dann besonders hervor und spitzt dann auch zu mit so einer Titelgebung Männer first, wo natürlich viele Leute gerade in Schnappatmung versetzt. Aber ich finde es einen Weg schon wichtig, dass man auf so Sachen eingeht, weil die so Beiträge oder so Wortmeldungen ja dann auch ein grosses Following generieren. Und viele Leute jetzt auch bei einem Ganser oder so, viele Leute darauf abfahren. Und dann irgendjemand muss den genug ernst nehmen, um ihm argumentativ zu kontern, oder? Und weißt du, was ich gemerkt habe, wo wir haben doch das Gespräch gemacht und du dann den Blogbeitrag zum Thema Fundamentalismus. Und was mir dort aufgefallen ist, dass ich glaube, ich habe eine ganz tief sitzende Allergie gegen Fundamentalismus oder gegen ideologische Verhärtung von Positionen. Und das kommt mir immer dort entgegen, wo, ich, wo Leute irgendwie, sage jetzt mal, sinnbildlich die Ohren zuheben und einfach laut schreien, oder? Und keinerlei Gesprächsbereitschaft mehr zeigen in eine bestimmte Richtung. Dann habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Kennzeichen von ideologischer Selbstimmunisierung. Und da bin ich mega allergisch drauf.
Das kann ich gut verstehen. Manu, ich würde dort einfach gerne so wie noch einen Unterschied machen. Wenn jetzt irgendjemand auf seinem privaten Twitter- oder Facebook-Account so etwas postet,
ja,
oder irgendwie ein Büchlein verlegt, wo sich dem Thema widmet, dann ist das wie eine Sache. Das andere ist aber, dass mir schon auffällt, dass im Moment Medien die komische Gattung vom Gastbeitrag oder von der Meinungskolumne ständig so nutzen, dass sie können die krassesten Titel setzen, die nachher eindeutig nur darauf angelegt sind, dass sie auf Social Media polarisieren.
Ja, und Klicks generieren.
Und Klicks generieren, oder? Und nachher haben mit dem einfach Leute eine Audience verschaffen, die gigantisch ist im Verhältnis zu dem, was die haben müssen recherchieren für ihren Artikel. Also ich meine, der Ralf Bönt, das ist der, der eben das Buch herausgegeben hat, das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann. Da weiss jetzt einfach, dass, also da weiss jetzt die Zeitredaktion, wenn sie das macht, dass sie mit dem nicht ganz den Kern von ihren Abo Leute sonst treffen.
Ja, ja.
Sondern das ist eindeutiger Versuch, jetzt Wind zu machen und dort sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen mit sehr wenig Aufwand, oder?
Ja, ja.
Und da muss man sich halt schon so ein bisschen überlegen, was für eine Verantwortung hat man eigentlich. Und dort würde ich mir halt jetzt so von einer Zeit oder von einer NZZ oder so, NZZ hat ja auch zum Teil völlig absurde Gastkommentare, weißt du, wo man natürlich kann sagen, ja, das ist ja ein Gastkommentar, das ist halt jetzt, wir machen da Platz, dass jemand seine freie Meinung äußern und so, das tönt ja immer so geil, aber eigentlich muss man sagen, nein, ihr organisiert für solche Leute oder stellt zur Verfügung für solche Leute eine riesen Audience und ihr habt auch einfach eine Verantwortung mit dem, was du
machst. Ja, aber es ist doch auch lobenswert, wenn gerade unter den Voraussetzungen von unserer Zeit, wo man den Medien immer vorwirft, dass sie so gemainstreamt sind, dass sie quasi so einen Meinungskorridor haben, dass alle Journalistinnen eine ähnliche Sozialisierung haben und quasi die gleiche Kerbe schlagen. Ich finde das erfrischend.
Ja, aber der Vorwurf kommt ja genau immer von denen. Ja, also weißt du, der Vorwurf, nein, kannst du jetzt wirklich sagen, das ist das, was die NZZ reitet und das ist das, was die Weltwoche reitet. Geben immer wieder Leute Plattformen, die sagen, hey, und die Medien, das ist ein totaler Mainstream, das ist im Prinzip alles letztendlich so eine grün-linke Suppe, die dort gekocht wird. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Also schon, wenn ich jetzt nur SRF an sich anschaue, dann ist dort eine riesige Meinungsvielfalt, das ist echt guter Journalismus, der verschiedene Sachen bringt. In Deutschland ist die Debatte gelaufen vor etwa 4 Monaten, wo man so gesagt hat, hey, wer noch wirklich irgendwie noch eine andere Stimme will hören, muss die NZZ abonnieren, weil die deutschen Medien das ist sowieso ein Einheitsbrei. Und dann denke ich einfach so, das kann doch nur ein Vollidiot sagen, der die Medien gar nicht liest. Also wenn du eine Süddeutsche liest und du liest eine FAZ, das sind einfach noch Welten, was ja, dort passiert. Aber, das ist,
genau,
aber auf beiden Seiten Top-Journalismus und das ewige Gerede, dass alles irgendwie zu einem Einheitsbrei ist worden, wo keine verschiedenen Meinungen mehr zugelassen wird. Das halte ich eben genau für so einen Anwurf aus dem rechten, konservativen, pseudokonservativen Spektrum, wo uns das wie Glauben macht.
Ja, aber darum habe ich ja gesagt vorher, ich finde es lobenswert, wenn Zeitungen ganz bewusst ihr Spektrum aufdünnen und sagen, jetzt lassen wir mal jemanden zur Sprache kommen, der nicht in dem Korridor von unserer Zielgruppe unbedingt sich bewegt. Und übrigens, gell, die Weltwoche hat das über Jahre hinweg immer gemacht. Die haben den Bodemann, ehemaligen SP-Präsidenten, so eine Kolumne gegeben, wo er komplett konträre, immer mit wütigen Leserbriefen und so, komplett konträre Positionen hat können vertreten.
Aber das ist etwa so, wie wenn bei der Albis Gütli Tagung der Simonetta Sommaruga am Anfang eine Viertelstunde das Mikrofon gibst. Oder?
Ja.
Du kannst schon sagen, ja, wir sind auf einer mega Welt offen. Hey. Jetzt haben wir, also, weißt du, wie ich meine?
Ja. Aber.
Weißt du, Manu, für mich wäre es etwas anderes, wenn man jetzt würde sagen, man nimmt jemand, der einen seriös recherchierten Artikel schreibt über ein Thema, der nicht einfach eine Meinung kundtut. Das, was mich nervt, ist, dass die Medien und eben jetzt eine Zeit, wo ich jetzt ändern würde in eine SPD-Nähe, weißt, verorten, macht das genauso wie eine NZZ, wo ich ändern würde in eine SVP-Nähe stellen im Moment, so wie sie läuft. Dass man das nicht macht, dort, wo journalistisch wirklich etwas erschaffen wird, wo etwas mit Recherche gemacht wird, sondern es passiert einfach dort, wo Meinungen rausgeposaunt werden. Es sind Meinungskolumnen, die dort kommen.
Ja, ja.
Gut, das, das finde ich schade.
Das ist vielleicht aber auch ein Fehler, dass man das Gefühl hat, man kann, aber das ist ja die Selbstabsicherung von Medien aus verschiedenen politischen Spektren, die Selbstabsicherung, dass du eben dann ausscherende Positionen am besten dort unterbringst, wo du sagst, das ist halt eine individuelle Meinung. Da muss sich die Redaktion nicht dahinter stellen, wenn du dann vierseitige Recherche veröffentlichst, wo zu einem Ergebnis kommt, wo der üblichen Positionierung von der Zeitung widerspricht, dann wäre das viel, viel zu... Also, dann müssen wir es viel mehr rechtfertigen, oder?
Genau, genau.
Ja, los!
Yo, hey, gibt es etwas, was dich freust in dieser Woche, das noch vor uns steht?
Ja, voll. Also, ich freue mich über etwas, das verschoben worden ist. Ich habe ja einen neuen Podcast in der Planung. Und da geht es um Philosophiegeschichte und ich habe mich mega intensiv vorbereitet. Das ist ein Grund, warum der Januar bei mir so voll war. Und jetzt hätten wir die Aufnahmen gehabt, heute und morgen und übermorgen. Das wäre ein absoluter Brainfuck geworden. Ich freue mich auf den Podcast, aber ich bin gar nicht verrückt, dass wir jetzt die Aufnahmen um ein paar Wochen verschoben haben, weil das gibt mir ein bisschen mehr Luft. Ja.
Ich freue mich auf die neue Reihe, die kommt von Thorsten Dietz bei uns im RefLab.
Ah ja, sehr geil.
Wo er die ganze Kartografie, wo er im Podcast das Wort und das Fleisch, wo übrigens eine fulminante Schlussfolge hatte, also mindestens die letzten 25 Minuten von der letzten Folge von das Wort und das Fleisch, muss man gehört haben, finde ich. Also, auf jeden Fall die Erkenntnis, die er dort hat, tut er ja jetzt bei uns noch einmal als Blogbeitrag bringen. Ich glaube, die erste Folge sollte sogar heute am Abend oder am Nachmittag irgendwann kommen. Ich habe vorher schnell reingeschaut, das wird sicher sehr, sehr interessant und ich hoffe, dass das auch noch einmal jetzt gerade, weißt, für Leute, die haben gesagt, ich mag jetzt aber nicht irgendwie 90 Minuten Podcast hören oder so, etwas könnte sein, wo seine Perspektive dort auch noch einmal einbringt. Ich selber habe mega profitiert von dem. Ist so für mich in den letzten Monaten einer von den absoluten Highlight-Podcasts gewesen, das Wort.
Ja, voll, voll. Same here. Ja gut, dann lass uns, wie sagt man dem, in die Vollen gehen. Montagmorgen.
Genau. Jo. Hey, und guten Start dir, guten Start euch allen. Kommt gut in die Woche und vielleicht so, so einen Kalenderspruch zum Mitgeben. Sucht euch eure Kämpfe weise aus.
Ah ja, sehr gut. Das ist ein schöner. Das ist ein schöner. Macht's gut. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. RefLab.